Ich bin Scholt Wilhelm. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Die Autos der Zukunft werden nicht nur elektrisch sein, sondern sich auch selbst steuern. So lauten zumindest die vollmundigen Werbeversprechen. Hersteller in den USA, Europa und China investieren hunderte Milliarden in die Entwicklung. Für die Staaten geht es um Technologieführerschaft und Millionen von Arbeitsplätzen. Wer im Rennen um E-Autos und Robotaxis voranliegt und die automobile Zukunft für sich entscheiden wird, darüber sprechen wir heute. Ferdinand Dudenhöffer, Sie forschen seit vielen Jahrzehnten zur Automobilwirtschaft und Sie beobachten, wie rasant sich der Markt verändert hat in den letzten 10 Jahren. Im Fokus steht ja aktuell die Elektrifizierung. E-Autos sind aber nach wie vor nicht unumstritten. Angefangen von Reichweitendebatten und der Ladeinfrastruktur bis zu den seltenen Erden, die für die Akkus und Computerchips gebraucht werden. Was sagen Sie den Menschen, die heute noch meinen, wir sollten bei Verbrennern bleiben?
Also ich sage Ihnen, dass Sie falsch liegen. Ich sage Ihnen, wenn Sie Verbrenner haben wollen, dann sollen Sie nach USA auswandern, denn dort hat jetzt die EPA, die Umweltbehörde, auf Druck von Donald Trump festgestellt, dass CO2 nicht gesundheitsgefährdend ist und dass deshalb vermutlich in 3-4 Wochen dann nach einer Prüfzeit die CO2-Vorgaben für alle Fahrzeuge in den Müll getreten werden und USA uns dann weiter viel Freude beschert beim Klimawandel.
Aber selbst wenn wir davon ausgehen, dass die USA in Zukunft nicht mehr mitspielen werden bei der Transformation in Richtung E-Autos und grüner Energie im Transport, wie weit sind wir denn bisher schon vorangekommen bei E-Autos? Wie groß ist der Markt heute?
Also da muss man auf verschiedene Regionen schauen. Wenn man nach China schaut, sieht man, dass mehr als 50% der Neuwagen entweder vollelektrisch sind oder Plug-in-Hybride sind. Das heißt, in China boomt es regelrecht und China ist der absolut größte und wichtigste Markt für PKWs weltweit. Da werden in dem Jahr so 24 Millionen Fahrzeuge verkauft. Nur mal so eine Einschätzung, in Amerika werden 15 Millionen verkauft. Also 24 Millionen zu 15 Millionen zeigt Ihnen schon, was wichtig ist. Und dann kommt noch die EU dazu, da verkaufen wir vielleicht 11 Millionen in dem Jahr. Also an China geht kein Weg vorbei und in China ist das Elektroauto gesetzt und macht mittlerweile über 50% der Neuwagen aus. So, das ist die eine Seite der Welt. Wenn wir jetzt auf die andere Seite der Welt gucken, USA haben wir gerade angesprochen, können Sie vergessen. USA ist Mittelalter. Lass sie dort, die kann man nicht umorientieren. Dann bleibt Europa. Und Europa, das ist so ein gespaltenes Land. In Europa will man mal, das hat die EU-Kommission und die Frau von der Leyen groß angekündigt, Green Deal machen. Dann ist man losgezogen, hat gesagt, wir machen ein Gesetz, dass der Verbrenner ab 2035 nicht mehr erlaubt ist. Und dann hat man mitten im Weg dann die Orientierung verloren und hat gesagt, ja, wir müssen es nochmal überdenken. Dann hat man Zölle auf Elektroautos gelegt, die aus China kommen. Also wenn BMW seinen Mini elektrisch in China baut, dann wird der von der EU-Kommission künstlich verteuert, indem ein Zoll drauf gemacht wird. Nicht nur auf chinesische Autos. Also ein Green Deal ist in Brüssel zum Black Deal geworden. Ähnlich ist es in Deutschland. Da hat man Subventionen für die Käufer von Elektroautos im Markt gehabt, bis dann der schlaue damalige Wirtschaftsminister Habeck die einfach über Nacht alle gekillt hat. Und dann ist der Markt zusammengebrochen. Aber mittlerweile läuft es wieder. Es geht Stück für Stück nach oben. Die Zulassungen steigen, weil der Preisabstand von den Elektroautos und den Verbrennern kleiner wird. Nach unserer Einschätzung liegt er mittlerweile unter 4.000 Euro. Und wir gehen eher auf die 2.000 Euro zu als auf die 3.000 Euro.
Wenn Sie sich ansehen, wie unterschiedlich sich diese Märkte entwickeln. Sie haben gesagt, in Deutschland geht es jetzt langsam wieder bergauf. Wenn Sie sich diese Wachstumsraten ansehen, wie lange wird es denn dauern, bis E-Autos tatsächlich sich flächendeckend durchgesetzt haben, zumindest bei den Neuzulassungen?
Also wenn wir nach Europa schauen und wenn wir nach China schauen und Amerika mal weglassen, dann brauchen wir dieses Verbrennerverbot und die Diskussion eigentlich gar nicht. Denn wir sind der Meinung, dass deutlich vor dem Jahr 2030 das Elektroauto preisgünstiger sein wird als der Verbrenner. Und wenn es preisgünstiger sein wird und die Leute zu Hause eine Wallbox installieren, dann läuft der Markt. Das sehen wir die ganze Zeit. Dadurch, dass die Preise gesunken sind, springt der Markt an, geht wieder nach oben. Also das Elektroauto kommt und es gibt, wenn man die Umwelt und CO2 und den Klimawandel ernst nimmt, keine Alternative dazu. Das, was oft als Technologieoffenheit formuliert wird, das sind Blütenträume, die nicht in Erfüllung gehen können. Da redet man zum einen von dem Brennstoffzellenfahrzeug, unendlich teuer, die Infrastruktur nicht mehr zu wuppen, weil sie eben halt sehr teuer ist, diese Tankstellen, an denen dann nichts verkauft wird. Das Gleiche hatten wir schon mal bei den Gasautos gesehen. Und das Zweite ist, dass man diese synthetischen Kraftstoffe machen will. Das kann man machen, aber die werden teuer. Die werden neben der Geschichte, dass sie teuer sind, auch eine sehr, sehr schlechte Energiebilanz haben, die Fahrzeuge. Und die werden dann diese E-Fuels verbrannt im Verbrennungsmotor mit einer Effizienz von 40% und machen natürlich auch Abgase und eine teure Abgasreinigung. Also man kann über Technologie Offenheit Märchen erzählen, aber die Tatsache ist, dass das batterieelektrische Auto Stück für Stück seinen Weg machen wird.
Spricht also sehr viel fürs E-Auto. Und wenn Sie sagen, bis 2030 wird es günstiger werden als Verbrennerautos, dann gibt es ja diesen monetären Anreiz auch für die Konsumenten. Für mich stellt sich noch die Frage, kommt bis 2030 auch die Infrastruktur nach, also Ladeinfrastruktur? Wird das bis dahin alles groß genug ausgebaut sein, dass man wirklich sagen kann, es ist massentauglich?
Also ich glaube ja, denn schauen Sie, sobald Strom verkauft wird an Ladesäulen, werden Ladesäulen aus dem Boden wachsen. Wie sieht es denn heute aus? Fahren Sie mal auf den Autobahnrastplatz und schauen Sie mal, wie die Schnelllader dort belegt sind. Meistens gar nicht. Das heißt, in der Zeit, als es in Deutschland die Subventionen gab für Elektroautos, die Unterstützungen für die Käufer bis zu 9.000 Euro, ist der Markt nach oben gesprungen. Dann sind die rausgenommen worden, dann sind keine mehr verkauft worden, unabhängig von der Ladeinfrastruktur. Die war deutlich schlechter damals. Beim Elektroauto brauchen wir eigentlich drei Dinge. Auf der einen Seite, bei langen Strecken auf der Autobahn, Schnelllader. Das hat Tesla vor 10 Jahren schon vorgemacht, dass das klappt. Die heutigen sind eher zu viel als zu wenig. Zum Zweiten brauchen wir die Wallboxen. Wenn man in die Dörfer und in die kleineren Städte geht, da hat jeder eine Garage oder einen Abstellplatz, bei der man sehr leicht eine Wallbox anschließen kann. Und das Dritte ist mitten in den Städten, also im Zentrum von Wien oder im Zentrum von Innsbruck oder von anderen Städten. Da ist es wichtig, dass man in den Mietwohnungen öffentliche Ladeinfrastruktur anbietet, dass die Leute, die dann eben keine Garagen haben, öffentlich laden können. Also ist es wichtig für die Großstädte. Da müssen sich die Städte bewegen, die Münchens, die Wiens, die Hamburgs, die Berlins. Das ist wichtig. Zum Zweiten, wir haben die Wallboxen. Und das Dritte, wir haben für lange Strecken die Schnelllader auf den Autobahnen. Und diese Dreiklang zusammen, der bringt's. Und sobald die Elektroautos und die Ladesäulen belegt sind, können Sie davon ausgehen, dass die Energieversorger eine große Freude daran haben, an Ladesäulen Strom zu verkaufen.
Dann gibt es also auch für die Energieversorger einen großen Anreiz, mehr Strom zu produzieren. Durch das Aufkommen von E-Autos sind ja viele neue Marken aufgekommen. Marken, die wir vorher nicht kannten und die haben traditionsreiche Hersteller aus Deutschland auch unter Druck gebracht. Werden sich der Markt und die Kräfteverhältnisse dadurch fundamental verändern, würden Sie sagen? Oder schaffen es die großen und vor allem auch die europäischen Hersteller doch noch die Kurve zu kratzen?
Also beides. Man kann die Kurve kratzen, aber die Machtverhältnisse werden sich verändern. Wir sind im Elektroauto drin, aber mit anderen Kostenstrukturen als die Chinesen. Die Chinesen sind sehr frühzeitig reingegangen und es sind nicht die früheren staatlichen Unternehmen oder halbstaatlichen Unternehmen, die wir haben, sondern neue Unternehmen, die funktionieren wie westliche Autobauer. Die BYDs, die Xiaopeng, die Cherrys und andere, die dann im Elektroauto den ganz großen Vorteil haben, dass in China das Elektroauto boomt und sie damit große Stückzahlen verkaufen können. Wenn sie große Stückzahlen verkaufen können, kriegen sie ihre Kosten nach unten. Das heißt, diese Skalierungseffekte wirken dann. Die Batterie ist in China ausgebaut, hat ihre Heimat dort. Die größten Batteriehersteller, wie zum Beispiel CATL oder Gotion oder Sunweda, sitzen in China. Auch dort hat man dann die Skalierungsvorteile. Und die Batterie ist der teuerste Teil im Elektroauto, den wir heute haben. Das heißt, die neuen Autobauer aus China haben sehr gute Chancen, sich in Europa auch zu positionieren. Amerika, okay, ist Donald Trump, muss man sehen, was anschließend noch übrig bleibt. Aber in Europa und in China werden wir mit neuen Wettbewerbern uns messen lassen müssen. Und deshalb ist es wichtig, unsere Elektroautos so zu entwickeln, dass sie viele Käufer finden. Und das heißt, die Entwicklung muss viel stärker in China sein als in Wolfsburg oder München oder Ingolstadt.
Wenn wir über dieses Rennen um Elektroautos sprechen, dann ist es, glaube ich, ganz interessant, vor allem für Leute, die sich nicht so viel beschäftigen damit, einen Überblick zu bekommen oder einen Einblick zu bekommen, wie wichtig denn der Automarkt generell für die diversen nationalen Wirtschaften ist. Bekannt ist ja, dass in Deutschland sehr viel von der Autowirtschaft abhängt. Aber können Sie uns das in Zahlen fassen? Wie wichtig ist die Automobilwirtschaft und auch, dass wir dieses Rennen um die nächste Generation der Autos nicht verlieren für uns als Nationen und als Europa zum Beispiel?
Ja, schauen Sie, in Deutschland sind etwa jetzt 720 oder 730.000 Beschäftigte bei Zulieferern und Autobauern. Die Mehrheit ist bei Zulieferern. Wir haben im letzten Jahr etwa 50.000 verloren. Das wird so weitergehen. Ähnliches Bild ist in Europa, in neuen Standorten wie in China, wird es eher ausgebaut. Das ist die eine Seite. Die zweite Seite ist, die Autoindustrie von morgen ist nicht die Autoindustrie von gestern und von heute. Wir kriegen jetzt die Tech-Unternehmen, die im Autobereich sehr stark sind. In China ist es zum Beispiel Huawei oder Huawei, wie die Chinesen dazu sagen. Da hat man in der Vergangenheit Handys gemacht, Mobilfunk gemacht, ist sehr stark geworden und hat mittlerweile sogenannte Operating Systems, also OS, die Infrastruktur, die digitale Infrastruktur für das Fahrzeug geschaffen. Die Fahrzeuge von morgen sehen nicht mehr so aus, dass man für jede Funktion einen einzelnen Chip, einen einzelnen Rechner hat, sondern dass Zentralrechner sind, die das machen. Und diese Zentralrechner werden von Chipherstellern und von Software-Experten dann im Prinzip programmiert und die sind ein großer Teil des Autos von morgen neben der Batterie. Also die Batterieindustrie ist gekommen, die IT-Industrie ist immer stärker. Xiaomi ist ein anderes Beispiel. Xiaomi kennt der eine oder andere dadurch, dass man Handys und Smartphones bei Xiaomi kaufen kann. Xiaomi hat ein Fahrzeug in den Markt gebracht, das boomt regelrecht in China. Also die Autoindustrie entsteht neu. Das, was wir in der Vergangenheit haben, dass die Mechanik und so ein bisschen die elektrische Versorgung, das Bordnetz und diese Dinge wichtig waren, das ändert sich sehr stark, indem IT dazu kommt. Wir gehen in die Richtung, manche nennen das Software-Defined Vehicle. Software-Defined Vehicle heißt, dass auf der einen Seite autonome Fahrfunktionen haben, irgendwann das Auto völlig autonom fahren lassen und zum Zweiten in dieses sogenannte Smart Cockpit. Wenn sie autonom fahren oder teilautonom fahren, da haben sie für die Insassen die Möglichkeit, sich mit anderen Dingen zu beschäftigen, als ins Lenkrad reinzubeißen.
Also der gesamte Markt verändert sich und der ganze Fokus verändert sich, wenn ich das richtig verstanden habe. Wir gehen auch noch gleich auf das Thema Robotaxi ein. Vorher wäre ich gerne nochmal darauf eingegangen, auf die Batterieindustrie, die dahinter steht. Weil ein großer Teil der Kosten und auch der Leistung eines E-Autos ist ja die elektrische Versorgung. Eine China-Expertin namens Susanne Weigelin-Schwierzig hat uns vor kurzem im Podcast erklärt, dass China sehr viele Jahrzehnte diese Batteriewirtschaft aufgebaut hat und sich da drauf gesetzt hat und deswegen jetzt so einen großen Vorteil dabei hat. Können Sie uns einen Einblick geben, wie weit sind denn Chinas E-Autos den europäischen, amerikanischen Modellen voraus? Einerseits was die Batterie betrifft, aber auch was dieses gesamte Paket betrifft, was Sie gerade beschrieben haben.
Die Batterie hat ihr Herz in China. Die Batterieentwicklung wird in China weitergetrieben, sehr stark. Und die Skalierungsvorteile sind ganz klar in China. Aber die chinesischen Batteriehersteller gehen natürlich auch nach Europa. Von daher können wir als europäische Autobauer natürlich die Innovationen, die in der Batterie stecken und aus China kommen, mit nutzen, indem wir mit Chinesen zusammenarbeiten. Das ist das Modell für die Zukunft und das ist ein sehr, sehr wichtiges Modell. In dem Zusammenhang ist auch sehr, sehr wichtig, dass die EU endlich aufhört, China zu bashen und sich nach Amerika hinzuwenden. Was ist denn das für eine Allianz, wenn Donald Trump uns permanent erpresst und Zölle auferlegt oder droht wieder für die Ukraine keine Waffen mehr zu liefern und all diese Sachen über die Waffen dann über die NATO bezahlen lässt? Was ist denn das für eine Welt, in der wir uns bewegen? Auf der einen Seite die Donald Trump-Welt, eine sehr egoistische Welt, auf der anderen Seite China, ein Hochtechnologieland, mit dem er offen zusammenarbeiten soll, denn wir können damit gewinnen, zum Beispiel die Batterieinnovationen nutzen und die Kostenvorteile nutzen, die dort sind. Das ist die eine Geschichte. Die zweite Geschichte ist, wie sehen die chinesischen Autobauer heute aus? Wie stark sind sie? Ich gebe Ihnen ein Beispiel, das uns zeigt, warum die Chinesen so stark sind. Die Chinesen sind schnell. China Speed nennt man oft als Argumente für, warum sind die Chinesen schnell, weil sie zum Teil risikoreicher sind. Tesla und Elon Musk hat in die Automobilindustrie dieses sogenannte Gigacasting gemacht. Gigacasting heißt, sie machen große Strukturteile, Karosserieteile in dem Fahrzeug aus einem Arbeitsgang, wie großen Aluminium-Druckgussmaschinen. Die deutschen Autobauer haben das bis heute ignoriert. Die Chinesen sind sofort draufgesprungen. Die größten Druckgussmaschinen sieht man mittlerweile in China, zum Beispiel bei Xiaomi. Das hilft, die Kosten deutlich zu reduzieren. Das zweite ist das Smart Cockpit, die Funktionen im Interior, die man hat, die teilautonomen Funktionen, die man hat, die hat man in China sehr schnell weiterentwickelt. Warum? Weil die Autokäufer dort jünger sind. Wenn jüngere Käufer sie haben, sind die viel offener für digitale Dinge, sich zu interessieren und die zu nutzen, als meinetwegen einen 60-Jährigen oder einen 70-Jährigen, der sich noch einen Neuwagen kauft. Auch dort sind die Chinesen führend. Wir in Europa haben das verpasst. In der Digitalisierung liegen wir fast Lichtjahre zurück. Es gibt keine Tech-Unternehmen wie meinetwegen Alphabet oder Huawei oder Tencent oder Horizon Robotics in Europa. Wir haben den Anschluss genauso wie bei der Batterie da liegen lassen, sind zu spät eingestiegen, haben verpasst, sind zu oft in falsche Richtungen gegangen und dann wieder in eine neue Richtung gegangen. Kommen wir zurück zu Xiaomi. Xiaomi macht ein Fahrzeug, das heißt SU7. Dieser SU7 sieht aus wie der Porsche Taycan, hat Leistungsdaten wie der Porsche Taycan, wird vollautomatisiert produziert, eine hohe Roboterausstattung mit geringen Produktionskosten, hat natürlich Gigacasting als Element. Dieser Xiaomi SU7 kostet um die 30.000 Euro. Das Vergleichsfahrzeug, der Porsche Taycan, fängt bei 120.000 oder 125.000 Euro an. Mit dieser Preisdifferenz können Sie nicht leben. Diese Preisdifferenz kommt dadurch zustande, dass man effizient arbeitet, dass man neue Technologie nutzt und dass man die Kostenvorteile, die man in China hat, von der Batterie nutzt. Das ist ein Beispiel. Dieser SU7 ist jetzt ergänzt worden durch ein YU7, also ein YU7. Das ist dann der SUV davon. Innerhalb von ein paar Stunden hat man 20.000 Fahrzeuge verkauft, online verkauft, bei dem neuen Modell, was jetzt kommt und was genauso schnell im Markt seinen Erfolg haben wird. Also wir müssen schneller werden und wir müssen offener werden für neue Methoden. In Europa und in Deutschland hängt man so oft an dieser Geschichte not invented here. Und wir müssen erstmal schauen, wie es ist und wie ist eigentlich dieses Spaltmaß. Also in der Vergangenheit, wo man die Ingenieure, die dann eher in der Mechanik waren, die Auto bauen lässt und nicht in der Zukunft, wo man die Informatiker und IT-Experten die Autos bauen lässt.
Ein Bereich der Innovation, der immer wieder beschäftigt und regelmäßig in den Schlagzeilen ist, ist die Batterieentwicklung selbst. Wir haben aktuell, ich sage das jetzt ganz laienhaft, im Prinzip Akkus verbaut in den E-Autos, die wir von der Machart auch in unseren Smartphones verbaut haben. Es ist immer wieder die Rede, dass es im nächsten Jahr, in den nächsten 5 Jahren, in den nächsten 10 Jahren Feststoff-Akkus geben wird, Batterieinnovationen, der Wunder-Akku ist immer wieder in den Schlagzeilen. Was sind denn die Speichertechnologien der nächsten 10, 20 Jahre, wo Sie sagen, das wird wirklich kommen und es wird auch einen großen Sprung in der Verbreitung von E-Autos bringen?
Also wir sind mitten in diesem Sprung. In der Elektrochemie, dauert es eben langsamer, bis man neue Innovationen fest hat, bis man die verschiedenen Möglichkeiten für Anoden, für Kathodenmaterial und dann auch für die Folien, die man braucht für die Feststoffbatterie, dann ausgetestet hat. Das ist ein langsamerer Prozess, aber der läuft. Schauen Sie, die Reichweiten sind in den letzten Jahren deutlich gestiegen. Die Ladegeschwindigkeit ist deutlich gestiegen. Ein Grund, dass auf der Anodenseite, also beim Glühkohl, man viel Silizium mittlerweile als Material in die Anode einbaut. In der Vergangenheit war es nur Kohlenstoff, was man da eingebaut hat. Von daher kriegt man eine schnellere Ladezeit hin. Das Zweite ist, man hat Nickel und Kobalt im Prinzip in Nischenbereichen heute noch, aber im großen Bereich hat man bei der Kathode dieses LFP, das deutlich preisgünstige Eisenphosphat-Kathoden, die deutlich preisgünstiger sind. Also da hat man schon große Fortschritte gemacht. Die sind in der Serie, die werden von allen verkauft. Wie geht es jetzt weiter? Jetzt geht es weiter, indem man in die Feststoffbatterie reingeht. Da hat man vielversprechende Ansätze, man weiß, wie die aussehen. Jetzt geht es darum, das in Produktionsprozessen sauber zu machen, exakt zu machen, ohne Ausschuss zu machen. Und das ist kompliziert. Das dauert noch ein paar Jahre, aber das werden wir hinkriegen. Schauen Sie, bei der Batterie, die Zellproduktion ist ein sehr, sehr diffiziles Gebilde und ein sehr, sehr diffiziles Thema, was gemacht werden muss. Warum ist Northvolt gescheitert? Northvolt ist gescheitert, weil man die Qualität in der Zellproduktion nicht hingekriegt hat.
Northvolt, müssen Sie erklären, das ist ein Hersteller, der zusammen, glaube ich, mit Mercedes gearbeitet hat?
Mit VW, mit anderen. Also Northvolt war ja die Idee, wir bauen in Europa die Gegenmacht auf gegen China. Und Northvolt war einer der Startups, die es dann machen wollten, in Schweden zu Hause. In Deutschland hat man in Heide große Gelder bereitgestellt für Northvolt, um Batterienfabriken zu bauen. Und es ist jämmerlich gescheitert. Warum ist es gescheitert? Weil man in der Zellproduktion einfach zu viel Ausschuss produziert hat. Das ist ein sehr, sehr diffiziles Gebilde. Die Maschine da richtig einzustellen, ist sehr schwer. VW baut bald Zellen in Salzgitter. Dort hat man es umgewandelt. Wir haben mit den VW-Leuten gesprochen, mit dem Verantwortlichen Frank Blome bei einem Kongress, wie er das denn aufbauen will, dass er diese Northvolt-Falle, dass er die vermeidet. Und das sagt mir Dudenhöfer ganz einfach. Wir gehen dorthin und lernen dort, wo man die Batterie versteht. Und das ist in China. Das ist in Dalian, gemeinsam mit dem chinesischen Batteriehersteller Gaussian. Also er hat seine Leute nach Dalian geschickt. Die üben dort an den gleichen Maschinen, die man später in Salzgitter stehen hat, wie man Batterien baut, wie man Zellen baut, um Ausschuss zu reduzieren. Also wir lernen von den Chinesen nicht nur in dem Bereich, sondern auch in anderen Bereichen. Deshalb ist es sehr, sehr wichtig, auf China stärker darauf zuzugehen und nicht zu glauben, das Heil von Europa, Deutschland und Österreich liegt in den USA. Das ist eine völlig falsche Vorstellung.
Dann würde ich sagen, kommen wir zum nächsten großen Trend in der Automobilwirtschaft. Wir beobachten, dass weniger die Antriebstechnologien in Zukunft im Zentrum stehen werden, sondern mehr die Frage, ob wir in Zukunft unsere Autos, Busse und Lkw überhaupt selbst noch steuern werden. Wie ist denn der aktuelle Stand beim autonomen Fahren? Wie weit ist die Technologie heute? Was sehen wir da auf den Straßen?
Also ganz lustig, angefangen hat es eigentlich mit dem US-Militär. Das war so um das Jahr 2000 rum. Da hat Thum, ein Deutscher, für die Stanford University so eine Art Wettfahrt gewonnen für autonomes Fahren, die das Verteidigungsministerium in den USA ausgeschrieben hatte. Da hat man für, ich glaube, das waren 200 Meilen über Stock und Stein durch Wüstengebiete 20 Stunden gebraucht, bis dieses Fahrzeug angekommen ist. Aber das ist völlig autonom gefahren. Also nur der Rechner im Fahrzeug und die Sensoren im Fahrzeug haben dieses Fahrzeug geleitet. Das war der Startpunkt und mit diesem Startpunkt wollte Google dann anschließend in das selbstfahrende Auto gehen. First Drive war so ein Video, den man damals gezeigt hat, wo dann blind im Auto saßen in so einem kleinen Matchbox-Auto und die dann gefahren sind und haben gesagt, great, really great, ich kann mich jetzt wieder bewegen und andere Dinge. Das hat man weiterverfolgt, hat sehr, sehr, sehr viel Geld bei Google
da reingesteckt, aber ist nie so richtig zum Ziel gekommen. Die Autobauer wollten es nicht übernehmen, es war zu teuer. Wenn man anders ausdrückt, kann man sagen, es ist gescheitert. Dann hat sich Google neu aufgestellt und hat gesagt, okay, jetzt tun wir Google als Waymo aufstellen und dieses selbstfahrende Fahrzeug tun wir in eine andere Einheit reinnehmen, die heißt Waymo. Und bei Waymo ist man dann auf diese sogenannten Robotaxen gegangen. Robotaxen sieht man in Amerika zum Teil. Elon Musk hat jetzt Blütenträume für Robotaxi, aber der Kern und der Fortschritt und die führende Position ist nicht bei Waymo, sondern die führende Position ist in China bei Unternehmen wie Baidu Apollo. Baidu ist das chinesische Google, wenn Sie so wollen. Pony AI ist ein Unternehmen, das ähnlich unterwegs ist. Und warum ist man dort so weit? Weil man diese Robotaxen auch Stück für Stück ausrollt. In den großen Städten von China, also wenn sie in Shenzhen sind, wenn sie in Shanghai sind, wenn sie in Wuhan sind, wenn sie in Beijing sind, können sie Robotaxi fahren, oft vom Flughafen in die Stadt. Diese Fahrzeuge fahren sogenanntes L4. Das ist die zweithöchste Stufe beim automatisierten Fahren. Die höchste Stufe ist dieses L5. L5 heißt, dass sie in allen Fahrsituationen, in allen Regionen, unabhängig von Einschränkungen autonom fahren können. L4 heißt, sie können das nur auf bestimmten Straßen machen. Und dieses L4 ist in China in den Großstädten und man geht Stück für Stück jetzt die Pony AIs, aber auch die Baidus oder die Freerides in die Wohngebiete rein, in die Compounds, die man in China da hat, bewegt sich alles Stück für Stück noch vorwärts und breitet das L4 Stück für Stück zum L5 aus. Das ist eine nicht einfache Geschichte, denn wenn sie in der Innenstadt sind und Verkehrsteilnehmer haben wie Kinder, die einfach mal über die Straße laufen, ist es für einen Rechner viel schwieriger als ein geordnetes Fahren, meinetwegen auf vierspurigen Straßen. Aber das funktioniert, das wird gehen. Das ist der erste Grund. Man entwickelt die Technik sehr schnell weiter, schneller als in den USA. Und es wurde, man verdient auch Geld damit. Die Skalierung von China, die großen Stäbe von China erlauben, dass man jetzt diese Dinge in den Markt bringt und umsetzt und damit auch Finanzierungen hat, um das sicherzustellen, die Investitionen schultern zu können. Und das Dritte, in China sind die großen Städte untereinander im Wettbewerb. Wenn Shenzhen sieht, dass man in Shanghai Robotaxen in Compound schon fahren lässt, dann ist Shenzhen sehr neugierig, das auch zu haben. Diesen Wettbewerb, den kennen wir in Europa nicht. Diesen Wettbewerb der Bürgermeister der großen Städte. Bürgermeister ist in China was unendlich Wichtiges. Der Bürgermeister von Shanghai ist in der Zentralregierung, im Präsidium der Zentralregierung, nicht wie bei uns, wo dann eben halt Lokalpolitik betrieben wird. Und dort kämpft man in den großen Zentren, in den großen Städten mit, innovativ zu sein, neue Leute, neue Industrien anzulocken. Und da spielt das Robotaxi eine wesentliche Rolle.
Wenn wir uns das Angebot von Google anschauen, Waymo, das kennt man wahrscheinlich am ehesten noch in Europa. Tesla haben Sie auch schon erwähnt. Sie haben gemeint, in China ist der große Vorteil diese schnelle Skalierung, die großen Städte, die das auch zulassen und der Konkurrenzkampf untereinander. Ist es das, was Google und westliche Hersteller tatsächlich abhält davon, besser und schneller besser zu werden, ihr Angebot zu erweitern, oder gibt es da andere Hemmschuhe noch?
Das hält es ab, denn die Kosten von so einer Ausstattung für ein Fahrzeug als Robotaxi, die LiDARs, die man braucht, die Kameras, die man braucht, die Rechner, die man braucht, die sind, so hat das jetzt Pony AI vor ein paar Wochen gesagt, seit der Startphase, das war 2017, 2018, wo man in China mit begonnen hat, um 70% reduziert, dann kriegen sie ganz andere Kostensysteme. Das ist in Amerika meines Wissens nicht der Fall. Da hat man immer noch das Problem der hohen Kosten bei den LiDARs und bei den anderen Ausstattungen, die man für die Robotaxi braucht. Und zusätzlich hat man in China diesen Wettbewerb der großen Städte, die ein großes Interesse haben, öffentliche Infrastruktur sofort zu entwickeln, dass es spannend ist und dass er interessant ist und dass er unfallfreier ist. Und das sieht man bei der Verwaltung in Shanghai, in Beijing, in Wuhan, in Chongqing und in anderen Städten. Dort ist Robotaxifahren Alltag. Wir selbst waren vor 2 Monaten in Wuhan nach Shanghai. In Wuhan sind wir Robotaxi gefahren. Baidu, Apollo X, mit den Fahrzeugen sind wir gefahren. Und das war ein Genuss, kann ich Ihnen sagen. Das war wunderschön. Das Ding funktioniert hervorragend.
wir müssen nur ein paar Meter zum Taxi hinlaufen, weil eben noch nicht in allen Straßen und das Ding nicht bis zur Hoteleinfahrt vorgefahren ist. Aber war beeindruckend. Für 5 Kilometer haben wir umgerechnet 1,50 Euro bezahlt. Auch das ist undenkbar sonst.
Sie haben vorhin bei den E-Autos schon erwähnt, dass Europa die Software-Ingenieure fehlen, dass uns in gewissen Teilen die Infrastruktur fehlt. Sehen Sie denn eine Chance, dass Europa beim Thema autonomen Fahren aufholen können wird und dass wir selbst derartige Dienste anbieten können werden unseren Städten? Ich kann mir auch vorstellen, dass europäische Städte, die ja über Jahrhunderte gewachsen sind, vielleicht sich nicht so eignen wie ganz neu gebaute, am Reißbrett entwickelte Städte wie in China.
Es gibt eine Voraussetzung dafür, dass wir offen sind, mit den Tech-Unternehmen der Chinesen zusammenzuarbeiten. Wenn wir es selbst erfinden, geht es uns wie bei der Batterie. Dann werden wir Northvolt produzieren. Das kann mit uns erzielt sein. Deshalb die große Aufforderung an die EU, an die Politiker in den europäischen Staaten. Überlegt genau, wo die Zukunft liegt. Überlegt genau, wie wir die Zukunft schaffen können. Überlegt genau, wie wir Technologie nutzen können, die uns weiterbringt und die uns unsere Techniker und unsere Unternehmen noch weiter professionalisiert. Und dieser Weg liegt nicht in USA.
Finde ich ja sehr interessant, weil wir natürlich in Europa sehr viel mehr von den USA mitbekommen und dort auch diese Persönlichkeiten, die dort groß sind, bei uns so einen starken Einfluss haben. Man sieht das bei Elon Musk, der sich ja nicht nur technologisch überall einmischt und mit seinen großen Firmen präsent ist, sondern auch politisch in den letzten Jahren sehr aktiv geworden ist, sehr umstritten ist. Und von ihm aus geht auch so eine ganz starke Kampfansage, dieses Gefühl, Tesla wird die Zukunft des Fahrens bestimmen. Man hat jetzt seinen Robotaxi-Dienst gestartet oder in einer Testphase gestartet, nachdem man, glaube ich, für 10 Jahre jedes Jahr gesagt hat, nächstes Jahr ist es soweit. Wie würden Sie denn das Angebot von Tesla einschätzen und die großen Sprüche, die Elon Musk macht?
Unglaubwürdig und lachhaft. 10 Jahre zu spät. Die 3 oder 4 Fahrzeuge, die jetzt in Amerika da rumgucken, da sind noch Fahrer an der Seite, die aufpassen müssen. Dieser Autopilot war höchst fehleranfällig, wie er in den Tesla-Fahrzeugen verbaut ist. Dann auch dieses FDS, was da entwickelt wird, genau das Gleiche. Elon Musk ist bei der Kameratechnik, die viel unpräziser ist als diese Radarmessung mit den LiDARs. Bisher hat er es noch nicht umgesetzt. Also nach meiner Einschätzung deutlich zu spät. Wer zu spät kommt, verpasst das Leben, hat Gorbatschow gesagt. Das gilt in dem Fall für Elon Musk.
Trotzdem hat er es geschafft, mit diesen großen Ansagen in den letzten Jahren ein Unternehmen aufzubauen mit Tesla, das zumindest am Papier viel mehr wert ist als alle anderen Autohersteller. Hat er mit dieser Art der Versprechen, die er gemacht hat, dass bald die Autos sich selbst steuern werden können, dass jedes Tesla-Auto, das auf der Straße ist, das verkauft wurde, mit Software-Update zu einem autonomen Fahrzeug werden kann, hat er damit die Kundinnen und Kunden bewusst getäuscht?
Ob er es bewusst oder unbewusst gemacht hat, weiß ich natürlich nicht. Er ist ein Visionär und will vieles erreichen, da nimmt man sich viel vor. Vieles von dem, was er gemacht hat, war schräg. Ob er auf den Mars kommt eines Tages, wissen wir nicht. Aber er gibt immer wieder diese Luftschlösser, die er da baut, die er den Menschen gibt. Und viele Investoren haben gesagt, diese Luftschlösser scheinen stabil zu sein. Also ich kaufe mir die Aktien für die Luftschlösser. Jetzt muss man gucken, wie stark die Luftschlösser in der Zukunft sind. Tesla ist heute in einer schwierigen Situation. Man hat große Kapazitäten. Der Hauptmarkt ist China. USA können Sie in der Zukunft vergessen. Das Elektroauto stirbt dort. Das heißt, wir werden in 3, 4 Monaten sehen, dass in USA alle Regelungen, um CO2 zu begrenzen bei Autos, in den Papierkorb getreten werden. Das heißt, Sie werden dort die 12-Zylinder, die 8-Zylinder, die 20 Liter Benzin brauchen, wieder fahren sehen und die Elektroautos werden verkümmern. Das ist Amerika. Das ist unser Partner, von dem wir glauben, mit dem können wir in die Zukunft gehen. Und das zeichnet auch Elon Musk aus, genauso wie sein Cybertruck, den er da gebaut hat, ein Fahrzeug, was auch in Amerika unverkäuflich geworden ist. Also ich glaube, er ist ein Visionär. Er hat viel erreicht. Das batterieelektrische Auto, so wie wir es heute kennen, ist eine Tesla-Geburt. Aber er hat sich beim einen oder anderen auch verzockt. Und ich habe, glaube ich, so wie er es gesprochen hat, mit seinen Elektroautos, mit seinen Robotaxien, glaube ich, wird es nach meiner Einschätzung Luftschluss bleiben. Gebaut wird es und umgesetzt wird es in China von den Chinesen.
Wenn ich das richtig verstanden habe, dann basiert heute die große Bewertung von Tesla auf der Vorstellung, dass Teslas zu Millionen Stück als Robotaxi auf der Straße fahren werden. Sie haben jetzt schon gesagt, dass in Luftschlösser, die da gebaut wurden. Was mich jetzt aber interessiert ist, ist es realistisch, dass man davon ausgeht, dass dieses Robotaxi-Geschäft eines Tages so riesig sein wird, dass es auch solche enormen Unternehmensbewertungen rechtfertigt? Also kann man damit tatsächlich so ein Riesengeschäft machen, dass ein Autohersteller von einem Dutzenden Milliarden Unternehmen zu Hunderten Milliarden Unternehmen macht?
Kann man, wenn man beim Tastenhandy war von Nokia, vermuten, dass wenn man ins Smartphone geht, wie es Apple gemacht hat, ein Milliardenmarkt daraus entsteht? Offensichtlich ja. Die Frage ist, wer macht es und wie macht es und wie schnell macht man das?
Wie lange wird es denn Ihrer Ansicht nach denn noch dauern, bis wir tatsächlich vollautonome Fahrzeuge und Robotaxis flächendeckend im Einsatz haben werden und vielleicht auch bei uns in Europa?
Also in China sieht man es schon auf L4 und diese Kreise werden immer breiter gezogen. Also man hat die Zertifizierungen, die Testmöglichkeiten in diesen Compounds, in diesen Innenstädten, in Pudong zum Beispiel, ein wichtiger Stadtteil von Shanghai, diese Fahrten aufzunehmen. Die Technik wird sich weiterentwickeln in China, nach meiner Einschätzung vielleicht in 3, 4, 5 Jahren, in Europa, so wie es heute aussieht, wenn wir Glück haben, in 20 Jahren.
Dass Robotaxis so ein Hype-Thema sind, das liegt aber auch daran, dass sie direkt in unseren Lebensbereich Einzug halten werden oder Einzug halten sollen. Ein weniger offensichtlicher, aber noch viel größerer Bereich im Transport ist davon theoretisch auch betroffen. Das ist der Transport von Waren und Gütern über Lkw.
Macht man ja in China. Also das Robotaxi, die autonome Fahranwendung ist im Lkw-Bereich, im Nutzfahrzeugbereich viel wichtiger als im Pkw-Bereich. Und auch dort fahren die LKWs auf bestimmten Straßen, in bestimmten Routen, in Industriegebieten autonom. Also, auch das wird kommen. Das ist ein Stückchen schwieriger, weil die Dinger größer sind, weil die Bremswege länger sind und es ist komplexer, muss man vorsichtig sein. Aber das funktioniert. Schauen Sie mal, das ist eine traurige Geschichte. Ukraine. Putin zerstört die Menschen und das Land dort systematisch. Ein Aggressor, den man sich nicht vorstellen kann. Und wie macht das? Mit Drohnen. Kein Mensch hätte vor uns vor 10 Jahren gedacht, dass man mit Drohnen Kriegs führen. Drohnen können gute Eigenschaften haben. Die russischen Drohnen haben katastrophal schlechte Eigenschaften, aber die zeigen ihnen, dass sich die Technologie weiterentwickelt. Und das wird im Nutzfahrzeugbereich ähnlich sein.
Können Sie uns sagen, welche Auswirkungen das auch auf den Arbeitsmarkt haben wird und vielleicht auch auf die Wirtschaft? Einerseits könnte man ja glauben, dass durch die Autonomisierung von Nutzfahrzeugen, Lkw, von Transportern, es zu Einsparungen kommen könnte. Also im positiven Sinne, der Transport kostet weniger, es werden keine Menschen mehr benötigt. Auf der anderen Seite gehen auch viele Arbeitsplätze verloren. Ich glaube, in den USA ist der Lkw-Fahrer und die Lkw-Fahrerin der meistverbreitete Job überhaupt im Land. Millionen Menschen hängen davon ab. Welche Auswirkungen wird das haben?
Also schauen Sie, das ist ein Scheißjob, Lkw-Fahrer. Sie sind Tag und Nacht auf der Straße, im Winter bei Glatteis, bei Nebel. Sie übernachten in der Kabine, sie sind weg von ihrer Familie, 8 Tage oder 14 Tage. Ist das wirklich die Wunschvorstellung, wie wir als Menschheit in die Zukunft gehen können, um unser Leben zu gestalten? Offensichtlich weniger. Also wird sich das ändern. Gerd Hauptmann hat mal ein Stück geschrieben, Die Weber. Da ging es darum, ob die mechanischen Webstühle eingesetzt werden oder ob die Menschen weiter an Webstühlen ihr Leben verbringen müssen. Das war ein Kulturkampf, den man gemacht hat. Das war eine große Änderung. Selbstverständlich gab es da Arbeitslosigkeit. Wir müssen gucken, dass wir diese Transformationen vernünftig hinkriegen. Dass wir möglichst viele Menschen vernünftig damit nehmen, aber in ein neues Bild gehen, in neue Jobs gehen, in eine Zukunft gehen, die menschlicher ist. Was ist denn das für ein Beruf, als Lkw-Fahrer unterwegs zu sein und mit dem Campingkocher dann auf dem Rastplatz sich eine Suppe warm zu machen?
Also wenn ich das richtig verstehe, Sie glauben, dass die Innovation im Bereich der Fahrzeugtechnologie und dem autonomen Fahren im Endeffekt dafür sorgen soll und könnte, dass Menschen menschlichere Jobs in Zukunft haben werden?
Ich habe ein Haus, war bisher immer so. Sonst würden wir heute noch auf den Bäumen sitzen.
Vielen, vielen Dank für diese Einschätzung. Ferdinand Dudenhöfer.
Ich bedanke mich. Also, guten Tag. Tschüss.
Was denken Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, wer wird das Rennen um E-Autos und Robotaxis machen? Schreiben Sie uns Ihre Meinung gerne in die Kommentare, entweder auf Spotify oder im Artikel zu diesem Podcast auf derstandard.at. Wenn Sie uns dabei helfen wollen, dass noch mehr Menschen unsere Podcasts hören, dann teilen Sie am besten diese Folge, abonnieren Sie unseren Kanal, geben Sie uns gerne eine gute Bewertung bei der Podcast-Plattform Ihrer Wahl. Das hilft uns alle sehr. Und wenn Sie dafür sorgen wollen, dass wir hier beim Podcast noch weitere so umfangreiche Interviews führen können, dann unterstützen Sie uns am besten mit einem Abonnement. Alle Infos dazu finden Sie auf abo.derstandard.at. Ich bin Scholt Wilhelm, vielen Dank fürs Zuhören, Baba und bis zum nächsten Mal.